Ja, guten Morgen, liebe Geschwister. Wir danken den Kindern für dieses wunderschöne Lied. Es ist auch mein Lied. Und auch den Mitarbeitern für diesen Dienst, die sie tun diese Woche. Auch Ihnen ein herzliches Dankeschön. Ich grüße euch heute Morgen mit dem Gruß, den der Apostel Paulus, wir haben das gestern Abend schon von Markus gehört, seine Briefe beginnt. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade und Friede. In Titus 2,11 wird uns gesagt, wir haben die Stelle gestern Abend auch schon gehört und auch diese Woche schon. Die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen. In ihm hat die Gnade sichtbare Gestalt angenommen. Die Gnade Gottes ist erschienen, Epiphanie. Und so wie er die personifizierte Gnade ist, so ist er auch unser Friede, Epheser 2,14. Er ist unser Friede. Und es ist der Friede Gottes, von dem uns in Römer 5 gesagt wird, da ihr nun gerechtfertigt worden seid aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Wenn uns im Kolosserbrief mitgeteilt wird, dass in ihm die ganze Gottesfülle leibhaftig wohnt, so ist uns und auch damals diesen Briefempfängern mit diesem Segensgruß schon der ganze Reichtum Gottes mitgeteilt. Gnade und Friede. Was da alles drin enthalten ist. Das Thema heute Morgen von unserem lieben Albrecht, nochmal über das Ende des gegenwärtigen Äons. Im ersten Vortrag haben wir etwas gehört über die Erwartung der Gemeinde des Leibes Christi. Und im zweiten Teil, am Donnerstag, über die Erwartung Israels und den Nationen. Und heute Morgen dürfen wir etwas hören über Entwicklungen und Ereignisse. Wir freuen uns auf deinen Dienst, lieber Albrecht, und wünschen dir Gottes Segen zum Reden und seine Vollmacht und uns Gottes Segen zum rechten Hören. Warum betone ich das so, ihr Lieben? Weil Jesus einmal zu seinen Jüngern gesagt hat, seht zu, was ihr hört. Und seht zu, wie ihr hört. Nämlich aus dem rechten Hören erfolgt dann auch das Gehorchen. Wir beten. Ja, treuer Gott und Vater, ich danke dir von ganzem Herzen jetzt wieder für dieses Beisammensein. Danken dir, dass wir auf dein Wort hören dürfen. Und ich danke dir ganz besonders, dass du jetzt auch schon in diesen Kindern und nicht nur in diesen, sondern auch zu Hause und überall, wo dein Wort verkündigt wird, diesen Wortsamen ausstreust und in die Herzen hineinlegst. Und du bist es, der dann auch das Wachstum und das Gedeihen schenkt und auch dafür dann Sorge trägt, dass es zur rechten Zeit auch dieser Same aufgehen darf. Wir danken dir, du wirkst das Wollen und das Vollbringen auch in uns. Und so schenke es, dass wir unsere Herzen heute Morgen, ich bitte dich, dass du unsere Herzen heute Morgen weit machst, dass wir das empfangen und hören dürfen, was du dem Albrecht aufs Herz gelegt hast. Wir danken dir und loben dich und preisen dich und beten dich an im Namen unseres Herrn und Hauptes, Jesus Christus. Amen.
Amen.
Wir singen aus dem Lied die Nummer 172. Nummer 172. Wir singen alle Verse.
Guten Morgen, liebe Geschwister. Wir dürfen noch einmal uns mit dem Ende des gegenwärtigen Äons beschäftigen. Natürlich ist es gegen Ende einer Freizeit immer schwieriger, noch Raum in unserem Gefäß zu finden, ja, dass da nicht einfach das, was man hineingießt, schlicht wieder überläuft, ja, und daneben läuft. Aber zum Glück wird unser Gott, unser Herr, dafür sorgen, dass noch etwas hängen bleibt von dem, was man auch am Ende einer Freizeit noch betrachtet. Wir hatten das letzte Mal im zweiten Teil von Israel gesagt, dass es ganz sicher zu seinem Gott umkehren wird. Und dass Gott es dadurch macht, dass er sie zunächst zu der Ordnung Moses zurückkehren lässt, wie es im 5. Buch Mose verheißen ist. Natürlich inklusive dem, was die Propheten später ergänzt haben durch ihre Botschaft. Und dass dadurch der Boden für das Erkennen des kommenden Messias bereitet wird. Und genau zu diesem Zweck auch nur erfolgt die Rückkehr zu der alten Ordnung. Danach kommt die neue Ordnung am Tage, an dem hellen Teil des Tages Gottes, nämlich in der Sabbatruhe, wo das Volk dann unter der Herrschaft seines Messias leben wird. Und da werden sich die Ordnungen ändern. Ja, da wird dann Erlösung sein, da werden die Israeliten erst einmal in den Glauben an den Christus oder in den Christus hineinwachsen müssen. Das geht nicht in 3-4 Tagen, sondern da hat sich Gott Zeit genommen. Nicht umsonst dauert diese Sabbatruhe auch 1000 Jahre. Das müssen wir einfach berücksichtigen. Wir werden ja auch nicht in 3 Minuten vollendet, nachdem wir zum Glauben gekommen sind. Ja, nun soll es in dem letzten Teil, das wäre jetzt der Zählung nach 5,5, um signifikante Entwicklungen und Ereignisse gegen Ende des gegenwärtigen Äons gehen. Natürlich, und das hatte ich ja auch schon mehrfach angekündigt, können wir nur sehr signifikante Ereignisse herausgreifen. Das ist eine Handvoll, aber das reicht an Zeichen der Zeit, um genau zu sehen, wo man sich in der Prophetie befindet. Und wir beginnen diesen Abschnitt mit unserer Betrachtung mit den Kernversen aus der wichtigen Rede des Petrus in Apostelgeschichte 3 an das Volk. Das Volk war zusammengelaufen, weil er und Johannes einen lahmen Menschen an der schönen Pforte des Tempels kurz nach Pfingsten geheilt hatten. Und das ist immer wieder höchst interessant und macht uns glücklich, dass Gott solche Menschenaufläufe damals benutzt hat, um ganz wichtige Botschaft an das ganze Volk zu bringen. Also das Wunder an dem Lahmen war sozusagen eigentlich nur der Aufhänger, ja, für das, was eigentlich unser Gott aussagen wollte seinem Volk gegenüber. Apostelgeschichte 3, 17 bis 21, und bitte lest für euch selber die ganze Rede nach, denn man muss eigentlich alles lesen, das können wir der Zeit halber jetzt nicht machen. Und jetzt, Brüder, ich weiß, dass ihr in Unwissenheit gehandelt habt, gleich wie auch eure Obersten. Gott aber hat also erfüllt, was er durch den Mund aller Propheten zuvor verkündigt hat, dass sein Christus leiden sollte. So tut nun Buße und bekehret euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn. Und er den euch zuvor verordneten Jesus Christus sende, welchen freilich der Himmel aufnehmen muss, bis zu den Zeiten der Wiederherstellung all der Dinge, von welchen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. Petrus nennt dafür in den folgenden Versen Mose und alle Propheten von Samuel an, als Zeugen seiner Aussage hier. Wir sehen hier gleich mehrere Zusammenhänge aufleuchten. Erstens, Gott erfüllte, was die Propheten über Jesu Leiden zuvor verkündigten. In ihnen redete nach 1. Petrus 2, Vers 11, der Geist des Christus. Zweitens, Israel ist jetzt als Nation alle 12 Stämme zur Buße aufgerufen. Drittens, wenn diese Buße, die Umkehr Israels zu den Ordnungen Moses geschehen sein wird, dann kommt der zuvor verordnete Christus, der Messias Israels, wieder. Und es werden die Zeiten der Erquickung kommen, die große Sabbatruhe für Israel nach Hebräer 4. Dort wird es ja auch ganz breit erklärt. Viertens, er muss abgesehen von der Buße Israels noch für eine Zeitspanne ab seiner Himmelfahrt bis zum sichtbaren Wiederkommen warten im Himmel, und zwar so lange, bis eben das alles noch gelaufen ist, was die Propheten für diese Zeitspanne verkündigt haben. Und dann kommt er, also Buße plus Dinge, die die Propheten zuvor geredet haben. Unter anderem eben der 70. Danielsche Siebener. Alles, was da drin laufen muss, wird in diesem Zeitraum noch sein. Und dann kommt er wieder. Wenn wir das von Petrus hier Bezeugte verinnerlichen und die Apostelgeschichte durchlesen, dann erkennen wir, Israel ist in der Zeit nach Pfingsten nicht umgekehrt. Und darum kam auch dann im Jahr 70 nach Christus, also etwa knappe 40 Jahre später, das zuvor verkündigte Gericht und die zweite Zerstreuung des Überrestes Israels unter alle Nationen der Erde. Das hinterste Buch in der Schrift, welches ist denn das?
Johannes Offenbarung.
Ja, das ist die, das heißt Enthüllung oder Offenbarung Jesu Christi. Also sein Sichtbarwerden oder Wiederkommen auf diese Erde. Diese Tatsache schildert das Buch aber erst ab Kapitel 19, Vers 11. Das heißt, was Johannes, als er nach Kapitel 1,10 am Tage des Herrn im Geist war, sprich am Ende des gegenwärtigen Äons, davor gesehen hat, ja, also vor seiner sichtbaren Kommen auf dem weißen Pferd. Das ist das Wesentliche, was der Apostel Petrus dann in Kapitel 3, Apostelgeschichte 3,21, wie folgt erklärt. 21, welchen freilich der Himmel aufnehmen muss, bis zu den Zeiten der Wiederherstellung all der Dinge, von welchen Gott durch den Mund aller seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. Also was wir in Offenbarung 1, Vers 1 bis 19,10 haben, das ist genau das, was der Petrus hier im Vers 21 zusammenfassend beschreibt. Die Begriffe Tag des Herrn oder Tag des Zornes, Tag des Grimmes, Tag der Drangsal, Tag des Verwüstens, das sind Begriffe aus den Propheten Joel, Zephania und Offenbarung 6, Vers 17 aus dem siebten Siegel. Nämlich das, was innerhalb des 70. Danielschen Siebeners sowie in seiner unmittelbaren Nähe ablaufen wird. Und was der Herr Jesus in seinen Endzeitreden dazu hinzu noch weiter verkündigt hat. Er hat sich einerseits ja auf die Propheten bezogen und er hat weitere Details geoffenbart, kurz vor seinem Weggang bzw. vor seiner Kreuzigung. Der Herr Jesus bezieht sich auf die Aussagen aller Propheten Israels. Und Petrus hat in seiner Pfingstrede ja bereits Joel 2, 28 bis 32a zitiert. Ja? Also er hat nicht nur die Stelle zitiert, wo es um die Ausgießung des Geistes geht, sondern auch um das begleitende Gericht, das mit dieser finalen Ausgießung des Geistes auch zusammenhängt. Das muss man wirklich auch so im Zusammenhang sehen. Zephania war ein Zeitgenosse Jeremias und Hesekiels und er diente parallel zu Jeremia im Lande Juda, während Hesekiel ja in der Gefangenschaft, also in Assyrien, seinen Dienst getan hat. Und alle diese Propheten haben praktisch dasselbe verkündigt, sodass ganz Israel, sowohl das noch übrige Juda, wie auch die 10 Stämme in der Zerstreuung, die gleiche Information hatten. Ein erster Unterpunkt ist und überschrieben mit Tempel und Opferdienst in Jerusalem, Abfall und Mensch der Sünde im Tempel. Also diese Punkte, die möchte ich jetzt beleuchten. Paulus hat zum Tag des Herrn ebenfalls Aussagen gemacht und wir hatten ja bei der Erwartung des Leibes Christi in unserem Punkt 4 bereits davon gesprochen. Wir lesen zur Erinnerung noch einmal die Verse in 1. Thessalonicher 5, 2 und 3. Und da fällt auf, dass der Paulus offensichtlich, als er in Thessalonich war, all diese Zusammenhänge gepredigt hatte. Ja? Also die Thessalonicher wussten ganz genau, er hat sie nicht nur zu dem Christus geführt, ja, und dass sie von Neuem gezeugt worden sind, sondern er hat sofort die ganze Prophetie, die sie ja in ihrem Erfahrungshorizont damals hatten, hat er ihnen alles haarklein erklärt. Denn er sagt jetzt dort, denn ihr selbst wisset genau, dass der Tag des Herrn, der Tag Jahwes, die Begrifflichkeit aus den Propheten, also kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, gleich wie die Geburtswehen über die Schwangere, und sie werden nicht entfliehen. Das Gericht am Ende des gegenwärtigen Äons, der Tag des Herrn, betrifft natürlich zuerst einmal Israel und parallel dazu die Nationen. Und darum wird Israel es auch sein, das zuerst von Frieden und Sicherheit redet, nach Vers 3. Denn wenn ein Volk in der Welt seit 48 keinen Frieden gesehen hat, dann war das Israel. Ich werde da gleich noch einmal näher drauf eingehen. Wir lesen jetzt weiter in 2. Thessalonicher 2. Dort geht Paulus noch einmal auf den Tag des Herrn ein, weil die Thessalonicher sowohl bezüglich der Entrückung als auch in Bezug auf den Tag des Herrn durch Irrlehrer verwirrt worden waren. Auch das hatten die Brüder teilweise schon in ihren Diensten betont, alle, die bisher gesprochen haben. 2. Thessalonicher 2, 1 und 2. Wir bitten euch aber, Brüder, erstens wegen der Gegenwart oder Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Das ist seine sichtbare Gegenwart in Israel. Und zweitens unseres Versammeltwerdens zu ihm hin. Ja? Also ist der zweite Teil der Aussage die Entrückung. Die Entrückung des Leibes. Dass ihr, Thessalonicher, nicht schnell erschüttert werdet, in der Gesinnung oder aus der Fassung gebracht werdet, noch erschreckt, weder durch Geist, noch durch Wort, noch durch Brief, als durch uns, als ob der Tag des Herrn da wäre. Der Tag des Herrn, wie ihn auch Joel und Zephania zum Beispiel bezeugen. Interessant ist, dass zuerst Geist genannt wird. Also wird zuerst ein falscher Geist versuchen, über die Leute, die verkündigen, etwas Falsches unter die Leute zu bringen. Und das geschieht dann durch Wort und durch gefälschte Briefe. Ja, dass dann Leute kommen, die irgendwelchen Schwachsinn erzählen und das biblisch begründen. Ja, weil in der Gemeinde kommt man ja nicht durch, wenn man nicht möglichst viele Bibelstellen zusammenschreibt. Ja, und die Menge der Bibelstellen, die bezeugt noch nicht, ob jemand was Richtiges sagt, sondern erst dann, wenn diese Schriftstellen in den Gesamtzusammenhang der Schrift gestellt werden, den die Schrift vorgibt, dann sind wir auf der richtigen Spur. Und deshalb müssen wir den Herrn ja täglich bitten, dass wir nicht irregeleitet werden. Jeder Einzelne ist da aufgerufen. Und dass die Gemeinde eben auch für die dienenden Brüder betet, dass die keinen Unfug erzählen.
Deshalb ist die Prophetie keine Nebensache.
Ja.
Weil viele darin erschüttert werden.
Genau. Da hat man bei den Thessalonichern gesehen, die waren hoffnungslos durcheinander gekommen. Und der Paulus musste zwei Briefe, Hauptgrund genau diese Verwirrung, schreiben. Ja? Und wir sind dem Herrn dankbar, ja. Auf der anderen Seite, ja, dass wir das jetzt ja auch haben und uns entsprechend warnen lassen können. Hier spricht Paulus die Verwirrung an, und sie geschah durch fremden Geist, durch Wort und gefälschte Briefe im Namen Paulus. Nun folgt die Beschreibung von Einzelheiten am Tag des Herrn und etwas genauer formuliert bzw. übersetzt lautet der Text so. 2. Thessalonicher 2, 3 und 4. Lasst euch von niemand auf irgendeine Weise verführen. Erinnert ihr euch, wie der Herr Jesus die Antwort eingeleitet hat, die ihm die Apostel in Matthäus 24 gestellt haben. Die Jünger, ja. Lasst euch nicht verführen. Das Erste, was der Herr gesagt hat. Und das Erste, vor was er warnt, sind falsche Messiasse. Und dann falsche Propheten.
Und wenn der Oberste, der Verführer, aus den Himmeln auf die Erde kommt, ja, dann wird er die gesamte Wohnerde
verführen.
Verführen.
Genau. Also lasst euch von niemand auf irgendeine Weise verführen, denn A, zuerst kommt der Abfall und B, wird geoffenbart der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens, welcher widersteht und sich selbst erhöht über oder gegen alles, was Gott heißt oder ein Gegenstand der Verehrung ist, sodass er, C, sich in den Tempel, und da ist das Wort für das Heiligtum und das Allerheiligste genannt. Ja, also der Gebäudeteil des Tempels, in dem das Heiligtum und das Allerheiligste ist. Dort rein wird er sich setzen und sich selbst darstellen, dass er Gott sei. Matthäus 4, Vers 5 kann sich der eine oder andere aufschreiben und dann gegebenenfalls nachlesen. Dort kommt dieser Begriff auch vor. Nach den Versen hier setzt sich ein von Satan in eine Machtposition gehobener Mensch der Sünde in den Tempel Gottes in Jerusalem und er erklärt, dass er Gott sei. Und damit gehen machtvolle, fromme und religiöse Wunder der Lüge einher, wie Paulus dann später in 2. Thessalonicher 2,9 sagt und wie wir in Offenbarung 13 ab Vers 11 folgende unterrichtet werden, ja, wo der falsche Prophet auftritt, Wundertod, das mit der Todeswunde behaftete Tier ein Bild macht, das dann lebendig wird und die ganzen Sachen, die hängen alle damit zusammen. Wichtige und logische Konsequenz aus den Erklärungen des Paulus in diesen Versen 2. Thessalonicher 2. Und das sind jetzt Zeichen der Zeit, die man sehen kann, wenn sie auftreten werden. Erstens, es muss vorher ein Tempel in Jerusalem wieder gebaut. Zweitens, ein Opferdienst nach dem Gesetz des Mose wieder installiert worden sein. Und drittens, Israel muss mindestens teilweise zu dem Gott seiner Väter und zu dem Gesetz Moses umgekehrt sein, denn sonst würde ja ein Tempel und ein Opferdienst nach der Ordnung Aarons gar keinen Sinn machen. Ja, wenn da kein wirklicher Bedarf wäre, also muss Gott bis dahin in seinem Volk einiges an Erkenntnis über das Gesetz wieder bewirkt haben. Viertens, in Vers 3 ist zuerst vom Abfall vor dem Tag des Herrn die Rede. Und das müssen wir im Zusammenhang mit dem Menschen der Sünde sehen, der sich in den Tempel Gottes setzt und sich zuerst vom Volk Israel als Gott verehren lässt. Er wird sagen, dass er Gott sei.
Als falscher Messias,
genau. Denn der Herr Jesus erklärt es in Johannes 5, Vers 43b, wo er sagt, ich bin in den Namen meines Vaters gekommen. Ja, und ihr habt mich nicht angenommen. Wenn aber ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr annehmen. Und das ist nicht einfach so eine Aussage, sondern das wird auch passieren. So wie das etwa bereits in Hosea 11, Vers 7 steht, denn mein Volk hängt am Abfall von mir. Obwohl sie ihn den Höchsten nennen, erheben sie ihn doch nicht wirklich, lesen wir dort, wenn man es genauer übersetzt. Das heißt, der Abfall von Jahwe, das ist eine alte Geschichte. Aber nun wird praktisch ein falscher Jahwe sichtbar, sich in den Tempel setzen und sagen, ich bin Gott. Und das wird Israel zum Abfall bringen, zum Abfall von Gott selber, von seinem Gott. Also muss er meiner Meinung nach, bitteschön, meiner Meinung nach muss er ein Israelit sein, um überhaupt legitim Zugang zum Tempel zu haben. Und in Israel muss er auch anerkannt sein, weil wenn da irgendjemand in den Tempel reinlaufen würde, dann würden sie ja sofort festnehmen und abführen. Es muss einer sein, der in Israel aus- und eingeht. Sonst ist eine derartige Täuschung schwer vorstellbar. Und er wird auch den Opferdienst beenden. Nach Daniel 8, Vers 11 und 9, 27 wird der kommende Fürst, wie es dort in Kapitel 9 heißt, das beständige Opfer aufhören lassen. Und das beständige Opfer ist das Opfer nach der Ordnung Aarons.
Aber erst dann, wenn er offenbar geworden ist, als Mensch der Sünde. Vorher wird er ja in der Täuschung zum Gesetz Mose die Opfer bewilligen.
Ja, natürlich. Ja, also die Verführung endet dann damit, dass er dann zum Schluss das Opfer aufhören lassen wird. Und er wird praktisch nur noch akzeptieren, dass er Gott ist und nichts anderes mehr. Das ist klar. Aber vorher müssen ja die Opfer laufen.
Ja. Unter seiner Bewilligung.
Unter seiner Bewilligung, ja. Fünftens, das religiöse Empfinden und das Suchen muss unter den Menschen ganz allgemein zunehmen. Denn wenn wir Offenbarung 13, 3 und 4 lesen und dann auch 11 bis 15, dann finden wir dort, dass die ganze Erde den Drachen anbetet, der dem Tiere Gewalt gibt. Ja? Und wenn wir jetzt auf die Straße gehen würden und sagen würdet, ihr werdet mal den Drachen anbeten, da würden wir sagen, ihr seid bekloppt. Ja? Ganz einfach. Also muss bis dahin durch Verführung, durch Einfluss von Dämonie die Menschheit vorbereitet sein, so etwas überhaupt zu akzeptieren. Dass jemand kommt und sagt, ich bin Gott, ihr habt jetzt zu machen, was ich sage. Und er wird auch den Nachweis führen, dass er Gott ist, dem er Zeichen und Wunder der Lüge vollbringt, wie Paulus in 2. Thessalonicher 2,9 sagt und wie wir es in Offenbarung 13 finden. Das heißt, es wird eine Anbetung erfolgen auf der Erde und also wird es ein Siegeszug des satanisch-religiösen sein. Welteinheitsreligion vielleicht mit christlichem oder sonstigem Anstrich. Und das wird sich in den Jahren, die uns jetzt bevorstehen, wird es sich noch zeigen. Ja? Wir lesen bei Paulus weiter in 2. Thessalonicher 2, 8 und 9. Und dann wird der Gesetzlose offenbar werden, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten durch die Erscheinung seiner Gegenwart. Da ist die physische Gegenwart des Herrn gemeint. Ihn, dessen Ankunft nach der Wirksamkeit Satans ist, in aller Macht und Zeichen und Wundern der Lüge. Das heißt, derjenige, der sich in den Tempel setzt und sagt, er sei Gott, das ist der, den der Herr Jesus dann nach Offenbarung 19 mit dem Hauch seines Mundes erledigen wird. Und da sehen wir die Synchronität der Schrift wieder, dass Paulus genau von dem redet, was später in der Offenbarung detailliert ausgeführt wird. Paulus macht es hier praktisch mit einem Satz in 2. Thessalonicher 2. Satan greift offenbar durch den Gesetzlosen, den Menschen der Sünde nach Vers 3, offensichtlich auch sehr direkt in das Machtgeschehen am Ende der Tage ein. Und die beiden Verse, die gehören jetzt vom Zeitablauf her an das Ende des Danielschen Siebeners, ja, eben in die Zeit, wo der Herr Jesus dann auf die Erde zurückkehrt. Das heißt, was Paulus hier in 2. Thessalonicher 2 beschreibt, das ist das, was dem Siebener ganz dicht vorangeht, hineinreicht und was sogar noch über den Siebener hinübergeht. Und das fasst Paulus in so wenigen Versen zusammen. Denn Gott wusste, dass er dem Johannes später Details darüber offenbaren wird. Und deshalb müssen wir auch die Offenbarung lesen, ja, damit wir diese Details wenigstens der Spur nach begreifen. Ja. Ob wir alles begreifen sollen jetzt, das ist die Frage, das möchte ich einfach offen lassen. Auf jeden Fall wird Vers 8b, die Vernichtung dieses Gesetzlosen durch den Hauch des Mundes unseres Herrn in Offenbarung 19 bis 21 in Erfüllung gehen, denn dort steht es auch. Nun gehen wir zu dem zweiten großen Punkt von heute, das ist der letzte Krieg gegen Israel und seine Vorboten. In 1. Thessalonicher 5, 2 und 3 hatten wir von Friede und Sicherheit gelesen, dass es Leute gibt, die das sagen werden. Dann in 2. Thessalonicher 2, 3 und 4 ist von einem Menschen der Sünde die Rede, der sich eben in den Tempel setzen wird, so sagt die Schrift, und das ist gegenwärtig real noch gar nicht denkbar, denn auf dem Tempelberg stehen noch ganz andere Gebäude rum. Ja, nicht der Tempel Gottes. Und es gibt gegenwärtig auch keinen Opferdienst nach der Ordnung Moses, entsprechend der Verheißung aus Hosea. Viele Tage wird es weder Tempel noch Opfer geben, noch Prophetie. Das heißt, diese Dinge, die müssen vorher sein, bevor das passiert, was da steht. Sowohl der Abfall, auch das Setzen des Menschen der Sünde in den Tempel. Daher muss es in und um Israel herum zu einer politischen Befriedung kommen. Sonst könnte man nicht von Friede und Sicherheit reden. Weil das, was es dort jetzt garantiert nicht gibt, ist genau das. Nämlich Friede und Sicherheit. Und alles, was die aushandeln, das ist mehr oder weniger Waffenstillstand. Aber nicht Friede. Und es muss einschließlich eine Möglichkeit eines Tempelbaus vorhanden sein. Es muss dazu kommen, dass Israel einen Tempel baut. Allen aktuell momentan sichtbaren Widerständen und Unmöglichkeiten zum Trotz. Allerdings, A, wie das praktisch im Detail aussieht und wie schnell das gehen wird, das ist beides für uns nicht wichtig. Entscheidend ist, dass das am Ende des gegenwärtigen Äons so passieren wird. Und das ist das, worauf wir, wenn wir überhaupt nach äußeren Zeichen schauen, eben nach denen schauen, die der Paulus und die Offenbarung beschreiben. Und nur wenn wir dieses Bild verinnerlicht haben, dann warten wir auf das Richtige, ja, was da geschieht. Wenn wir uns aber in die Tagespolitik verlieren, dann werden wir verwirrt, hundertprozentig, weil dort herrscht der Geist des Antichristus. Und die Zeitungen und die Medien werden uns desinformieren. Und das, was wir jetzt kurz betrachtet haben, also Tempelbau, Abfall, Mensch der Sünde im Tempel, das wird nun auch in Hesekiel 38 und 39 wieder sichtbar. Und da wollen wir jetzt hingehen. Und dort werden die Ereignisse am Ende des Zeitalters beschrieben, so wie Mose und Hosea, die anderen Propheten, es beschreiben. Da gibt es einen Gog, einen Fürsten vom äußersten Norden, und der überfällt in einem Militärschlag ein befriedetes Israel. Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie. Und über sie ist Israel. Ich möchte euch das ganz dringend ans Herz legen, dass ihr euch mal die beiden Kapitel 38 und 39 vornehmt. Und bevor ihr die lest, fangt bitte wenigstens im Kapitel 34 an. Ja, ich werde euch auch gleich erklären, warum. Und zwar Bevor ich jetzt auf Kapitel 38 und 39 eingehe, will ich zunächst einmal wirklich ganz kurz in prägnanten Sätzen für jedes der Kapitel eine Inhaltsangabe machen. Und dann versteht ihr auch, warum ihr die lesen sollt. Kapitel 34 beschreibt neben dem Gericht über Israels falsche Hirten den großen Hirten Israels. Der Herr Jesus, Johannes 10, das große Hirtenkapitel, referenziert auf Hesekiel 34 unter anderem. Dort wird auch der Knecht David genannt, der sie zurückführen wird in das Land, Verse 11 bis 22, und sie dann auch weiden wird. Der große Hirte, ja, Verse 23 bis zum Schluss. Wir haben hier eine klare Synchronisation zu Hosea 3, Vers 5. Hesekiel 35 ist ein Einschub und er beschreibt das Gericht über das Gebirge Seir. Und das ist Edom, die Feinde Israels im Osten, wegen ihrer Feindschaft gegen sein Volk. Und das ist ein politisch sehr aktuelles Kapitel. Hesekiel 36, 1 bis 15, dort finden wir die Weissagung über die Berge Israels, die Gott wieder restauriert und durch Israel wieder besiedeln wird und die für das Volk Gottes wieder ihre Frucht bringen werden. Es wird ja bereits in 3. Mose 26 gesagt, dass die Berge Israels zu einer Öde werden, wegen der nicht gehaltenen Sabbate. Ja, und das wird Gott wieder rückgängig machen. Beschreibung Hesekiel 36, 1 bis 15. Hesekiel 36, 16 bis zum Ende des Kapitels, da finden wir die Weissagung über die Sammlung Israels aus den Nationen heraus, ja, dann ihre Beschämung wegen ihrer Sünde, das heißt die Buße, dann ihre geistliche Wiederherstellung, indem Gott ein neues Herz und einen neuen Geist in ihr Inneres geben wird. Inhaltliche Parallele zu Jeremia 29 bis 33. Ja, dort finden wir, haben wir gesagt, Hesekiel und Jeremia sagen praktisch grundsätzlich dasselbe, nur eben in ihren anderen Worten. Hesekiel 37, 1 bis 14, das ist, glaube ich, das einzige Kapitel, das so einigermaßen bekannt ist vom Hesekiel. Warum? Weil dort das Gesicht von den Totengebeinen ist. Und da gibt es ja auch Liedgut darüber. Gott öffnet im Zusammenhang mit der Wiederherstellung Israels auch ihre Gräber. Das heißt, es wird eine Auferstehung beschrieben, auf die zum Beispiel die Martha zu sprechen kommt, als es darum geht, wo der Herr Jesus ihr sagte, der Lazarus wird doch aufstehen. Ja. Und er sagt, ja klar, in der Auferstehung, da sieht man, wie gegenwärtig bei den Glaubenden Israels diese Begriffe waren. Die Auferstehung.
Der letzten Tage.
Ja, die Auferstehung, ja. Der letzten Tage, ja. Eben am Ende des Äons. Ja. Und Vers 11 wird dann dem Hesekiel gesagt, dass die geschauten Totengebeine das ganze Haus Israel repräsentieren. Also alle 12 Stämme. Ja. Hesekiel 37, 15 bis Schluss, da wird uns gezeigt, dass Gott, nämlich Juda, das ehemalige Südreich, und Josef, das ehemalige Nordreich, zusammenbringt und nach Vers 21 aus den Nationen herausholt. Also müssen die da drinnen sind, weniger sein, als die, aus denen sie geholt werden. Ganz einfach. Und er wird sie von ringsumher sammeln. Also gibt es am Ende der Tage Israeliten, die rings um Israel herum wohnen. Assyrien, Persien, Ägypten und, ja.
Deutschland,
ja. Das ist aber schon weiter weg.
Ja?
Ja. Weil die Schrift macht tatsächlich einen Unterschied, indem sie sagt, aus allen Nationen und von ringsum. Ja, das ist ein Unterschied. Und er wird sie sammeln und sie auf die Berge Israels bringen und sie zu einer Nation zusammenfügen. Und sie werden zusammen einen König haben. Fortan. Ja, das ist die Aussage in Hesekiel 37, 15 bis Schluss. Vergleichen wir das dann mit Jeremia 3, 17 und 18, 23, 5 bis 8, Hosea 1, 11. Dann haben wir wieder die Gesamtaussage von mehreren Propheten zum gleichen Thema. Vers 26 in Hesekiel 37, da heißt es, Jahwes Heiligtum wird in ihrer Mitte sein, also in der Mitte der Gesammelten. Und wenn wir jetzt in Hesekiel 48, 35 lesen, dann steht dort, Jerusalem wird genannt werden Yahweh Shammah, das heißt Yahweh da selbst. Ja, so endet Hesekiel 48. Nachdem das Land aufgeteilt ist, die Erbteile wieder, die 12 Erbteile wieder gegeben worden sind, dann heißt es, Yahweh wird sein da selbst. Und Jerusalem wird praktisch einen neuen Namen bekommen. Nicht mehr Stadt des Friedens, sondern Yahweh da selbst. Das ist ganz gewaltig. In Lukas 22, 30, Matthäus 19, 23 bis 28 finden wir vom Herrn Jesus die Aussage. Ich lese es stellvertretend. Matthäus 19, 28. Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ihr, die immer nachgefolgt seid, auch ihr werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen sitzen wird auf seinem Thron der Herrlichkeit, auf 12 Thronen sitzen, richtend die 12 Stämme Israels. Das heißt, der Herr Jesus, und das wird uns dann in Matthäus 25, 31 folgende berichtet, da heißt nämlich, und wenn der Herr, der Sohn des Menschen, auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen wird, dann werden alle Nationen vor ihm stehen. Das heißt, die sind dann alle nach Jerusalem versammelt. Und dann werden die 12 Apostel die 12 Stämme Israels richten. Ja? Und wenn die 12 Stämme Israels bei der Gegenwart Jesu noch gerichtet werden müssen, hergerichtet werden müssen, dann sehen wir, dass dann praktisch die Belebung Israels dann geschehen wird, wenn der Herr Jesus anwesend sein wird in Jerusalem. Also so genau wieder die Synchronität der Schrift. Altes Testament, Aussagen des Herrn Jesus als Kommentar und Ergänzung. In Lukas 22, 30 steht im Grunde dasselbe. Hesekiel 38, 39 nun möchte ich auch zunächst einmal in wenigen Worten zusammenfassen. Was wir in den Kapiteln 34 bis 36 praktisch nicht finden, das ist, dass diese Zurechtbringung Israels mit Gericht einhergeht. Da werden nur die Tatsachen geschildert, was Gott alles tun wird. Da heißt es immer wieder, ich werde, ich werde, ich werde. 34 bis 36 und 37. Nämlich eben, dass Israels Wiederherstellung am Ende des Äons mit einem Krieg zusammenhängt, dem Krieg Gogs zusammen mit vielen Völkern gegen Israel. Es wird ein Überfall sein, wie wir noch sehen werden. Und die beiden Kapitel sind deshalb eine direkte Parallele zu Sacharja 14, weil dort wird uns gesagt, dass Gott alle Nationen der Erde nach Jerusalem zum Krieg versammeln wird. Und dieser Krieg wird jetzt detailliert beschrieben in Hesekiel 38 und 39. Dass die beiden Kapitel ein und dasselbe Ereignis vor dem Kommen des Messias beschreiben. Das sieht man hauptsächlich am Ergebnis, das Gott aus diesem Geschehen hervorbringen wird. Und das beschreibt uns der Prophet in dem Kapitel 39, 21 bis 29. Das werde ich dann noch vorlesen. Es ist ein Gericht Gottes gleichzeitig an Israel und den Nationen. Denn die, die danach zum Krieg kommen, die werden ja von Gott dort teilweise vernichtet. Wie wir in den beiden Kapiteln lesen und auch in Sacharja 14. Das heißt, das Gericht an Israel wird durch die Nationen ausgeführt und Gott greift dann in das Geschehen ein und richtet gleichzeitig die Nationen. Das bedeutet, Israel und Nationen werden zeitgleich unter Gottes Gericht kommen. Und genau dasselbe erklärt uns die Offenbarung in ihren 19 Kapiteln. Ja? Fall Babylons und alles, was damit zusammenhängt. Hauptergebnisse dieser Aktion Gottes sind zusammengefasst: Der Gott Israel heiligt sich an Israel vor den Augen der Nationen. Die können also zugucken, was Gott an Israel macht. B. Israels endgültige Erkenntnis, dass Yahweh ihr Gott ist. Kurz vorher haben sie noch den Falschen angenommen. Ja. C. Israels finale Sammlung aus den Nationen. Keiner mehr wird unter den Nationen übrig bleiben, steht genau Hesekiel 39. Und die Erkenntnis, dass der Nationen, dass Yahweh der Gott Israels ist, dass er sie um ihrer Sünde willen in die Nationen zerstreut hat, unter Gericht gebracht hat und dass er ihr Land wieder komplett hergestellt hat. Diese Erkenntnis wird die Erkenntnis der Nationen sein. So steht es da geschrieben. Wenn man die Kapitel 34 bis 39 durchliest, findet man alles wieder, was wir in den Büchern Mose finden, was wir von Hosea 3, 5 und 6 gelesen haben und was alle übrigen Propheten über diese Zeit aussagen. Wir verschaffen uns nun zum Abschluss noch einen wirklich kurzen Überblick zu Hesekiel 38 und 39. Ich will die entsprechenden Verse nennen, ja, sodass ihr es zu Hause mal nachlesen könnt, ja, repetieren könnt und prüfen könnt, ob ich euch auch das Richtige gesagt habe. Das müsst ihr machen. Da kann ich euch nicht davor entbinden. Hintergrund: Die Entwicklungen zu diesem Krieg, der dort beschrieben ist, den werden wir sich anbahnen sehen. Wer weiß, wie bald. Und deshalb an der Stelle noch einmal die Warnung. Wir dürfen dabei nie, gar nie an den tagespolitischen Ereignissen hängen bleiben, sondern müssen warten, bis sich die Konstellationen einstellen, welche die Schrift in den Propheten aufzeigt. Und dazu müssen wir sie so verinnerlicht haben, wie sie buchstäblich im Wort stehen. Ja? Wenn ich die vorher noch deute, dann warte ich unter Umständen auf was, was gar nicht kommt. Oder nicht so kommt, wie ich mir es vorstelle. Und deshalb, habt ihr vielleicht gemerkt, habe ich Nachdruck drauf gelegt, die Zeichen der Zeit zu nennen, die der Paulus nennt für diese Zeit, die Propheten nennen für diese Zeit. Und erst wenn man das sieht in der Welt, dann weiß man, jetzt bin ich da oder da. Noch eine Bemerkung vorab: Wenn die Schrift Himmelsrichtungen angibt, dann müssen wir zum Betrachten immer nach Jerusalem, möglichst auf dem Tempelberg stehen und nach Norden gucken. Und dann verstehen wir erst, was Himmelsrichtung in der Prophetie ist. Denn Israel, und es ist interessant, dass ausgerechnet in Kapitel 38, Vers 12 gesagt wird, ich lese jetzt den halben Vers, und gegen ein Volk, das aus den Nationen gesammelt ist, welches Hab und Gut erworben hat, welches den Mittelpunkt oder den Nabel der Erde bewohnt. Das heißt, alle Prophetie Israels hat zum Nullpunkt den Nabel der Erde. Wer das anders glaubt, ja, der glaubt halt was anders. Ja, aber so steht es eben da. Und nur dann verstehen wir, was die Schrift sagt. Nun gehen wir in die beiden Kapitel rein. Und ich will jetzt euch nicht überbeanspruchen, aber ein paar Verse muss ich doch vorlesen. Und zwar lese ich mal die Verse Kapitel 38, 1 bis 4. Und das Wort Jahwes geschah zu mir also: Menschensohn, richte dein Angesicht. Wir stehen jetzt in Jerusalem, gerade im Geist. Richte dein Angesicht gegen Gog vom Lande Magog, den Fürsten von Rosch, Mesech und Tubal, und weissage wieder ihn und sprich: So spricht der Herr Jahwe. Siehe, ich will an dich, Gog, Fürst von Rosch, Mesech und Tubal, und ich werde dich herumlenken und Haken in deine Kinnbacken legen, und ich werde dich herausführen und dein ganzes Heer, Rosse und Reiter, allesamt prächtig gekleidet, eine große Schar mit Schild und Tatsche, welche Schwerter führen, allesamt Perser, Äthiopier, Put, in Klammer Libyen, Nordafrika, mit ihnen, allesamt mit Schild und Helm, Gomer und alle seine Haufen, das Haus Togarma im äußersten Norden. Also es werden Völker vom äußersten Norden bezüglich Jerusalems bei diesem Krieg beteiligt sein. Und so weiter. Dann die Verse Kapitel 39, 1 bis 4. Und du Menschensohn, weissage wieder Gog und sprich: So spricht der Herr Jahwe, siehe, ich will an dich, Gog, Fürst von Rosch, Mesech und Tubal, und ich werde dich herumlenken und herbeiführen und dich heraufziehen lassen vom äußersten Norden her und dich auf die Berge Israels bringen. Und ich werde dir den Bogen aus deiner linken Hand schlagen und deine Pfeile aus deiner rechten Hand. Auf den Bergen Israels wirst du fallen. Ja? Nämlich durch den Eingriff Gottes. Werden wir noch sehen. Das heißt, Gott selber bringt den Gog dazu, dass er auf die Berge Israels kommt mit allen seinen Heeren, um dort zu fallen. Gesteuert wird es natürlich aus der unsichtbaren Welt durch einen Lügengeist. Und jetzt sind wir bei der Geschichte Ahabs, die wir nicht nur als Sonntagsschulgeschichte dort haben, sondern damit wir begreifen, wie Gott Weltgeschichte macht. Ja? Indem die Kosmokratoren ihre Vorstellungen vortragen dürfen, ja, zu dem, was Gott anordnet. Gott hat beschlossen, Gog muss nach Israel. Was macht Gott? Er lässt die beraten und dann lässt er das ausführen, was zu seinem Ziel dient. Das, was wir eben gelesen haben, Kapitel 39. Auf den Bergen Israels wirst du fallen. Jetzt lesen wir dazu einen Kommentar aus Offenbarung 16. Das ist nämlich zeitlich genau ganz kurz davor. 16, 13 bis 16. Johannes sagt: Und ich sah aus dem Munde des Drachen, aus dem Munde des Tieres und aus dem Munde des falschen Propheten drei unreine Geister kommen wie Frösche, denn es sind Geister von Dämonen, die Zeichen tun, welche zu den Königen des ganzen Erdkreises, der ganzen Ökumene, ausgehen, sie zu versammeln, zu dem Kriege des großen Tages Gottes, des Allmächtigen. Vers 15. Siehe, ich komme wie ein Dieb. Glückselig, wer da wacht und seine Kleider bewahrt, auf dass er nicht nackt wandle und dass man seine Schande sähe. Und er versammelte sie an den Ort, der auf Hebräisch Armageddon heißt. Wenn man das Hebräisch ausspricht, dann heißt es Har Magedon. Das heißt Berg Megiddo. Also wird, das ist genau die Sache, der Krieg wird also wo stattfinden? In Israel. Genau dort, wo Hesekiel 38 und 39 und Sacharja 14 beschreiben. Also synchronisiert sich die Schrift selber ja, an diesen Stellen auf, sodass wir alle die Beschreibungen für das gleiche Geschehen sehen müssen. In Kapitel 38, 5 im Hesekiel, kehren wir wieder zurück, da lernen wir, dass in dem Gefolge Gogs Perser, Äthiopier und Put genannt sind. Put ist es ungefähr das heutige Libyen, also Teile Nordafrikas. Also Länder, die heute noch existieren und zurzeit in aller Medienmund sind. Ja. Arabischer Frühling, Klammer zu. Ja. Besonders Persien, der heutige Iran. Daniel 10 nennt in den Himmeln Fürsten, die für Persien, für Griechenland, für Israel stehen. Michael steht für Israel. Ja? Wir müssen davon ausgehen, dass diese heute noch in die Politik dieser Völkerschaften eingreifen oder sie sogar wesentlich bestimmen. Genauso wie damals. Paulus spricht nicht umsonst von den Kosmokratoren der Finsternis in Epheser 6, Vers 12. Nach Kapitel 38, Hesekiel 6, 15 und 22 und 39, 2 werden viele Völker beteiligt sein und Gog und auch Teile seiner Verbündeten kommen vom äußersten Norden her, von Jerusalem aus gesehen. Gomer und alle seine Haufen, Togarma im äußersten Norden, Magog und alle Nachkommen. Und beziehungsweise Togarma und Magog und Gomer, das sind Nachkommen Japhets nach 1. Mose 10, Vers 2 und 3. Kapitel 38, Vers 6, 8 und 16, da heißt es, am Ende der Jahre, also am Ende der Tage, am Ende des gegenwärtigen Jons wird er in das Land Israel kommen, dieser Fürst. Kapitel 38, 9, 10 und 12. Gog ersinnt dazu in seinem Herzen einen bösen Anschlag. Und da sieht man, dass Gott sowohl die Willensentscheidungen der Geschöpfe verwendet, um seine Ziele zu erreichen. Das heißt, der Gog hat offensichtlich die Idee, jetzt müssen wir Israel endlich mal platt machen. Und da das genau in Gottes Plan passt, in bezüglich auf das Gericht über Israel, bestimmt aber Gott, wie das dann im Detail abläuft. Weil er sagt nämlich, er lenkt den Gog nach Israel. Vielleicht hat er das auf andere Art und Weise vor. Aber einen Anschlag will er machen, so steht's da. Und der Anschlag wird auch durchgeführt. Er kommt wie ein Sturm, lesen wir da, ins Land. Er will Beute wegführen und Israel berauben. Und deshalb verwendet Gott eben die Gedanken Gogs zum Gericht über sein Volk. Wir haben dazu auch den Kommentar in Hosea 6 zum Beispiel, bei der Zurechtbringung Israels in den ersten drei Versen behandelt. Hosea 6, 11 und 10 und 11 heißt es, im Hause Israel habe ich Schauderhaftes gesehen. Daselbst ist Ephraims Hurerei, Israel hat sich verunreinigt. Auch über dich, Juda, ist eine Ernte verhängt, wenn ich die Gefangenschaft meines Volkes wenden werde. Eine Ernte ist verhängt. Und Ernte wird in der Offenbarung eben als das Gerichtshandeln Gottes bezeichnet. Das heißt, da wird alles Böse, was gesät wurde, final geerntet. Ja, in einem Gericht Gottes. Und so war es auch zum Beispiel mit Assyrien zur Zeit Hiskias. In Jesaja 10, 5 bis 7 lesen wir, he Assyrer, Rute meines Zornes und der Stock in seiner Hand ist mein Grimm. Wieder eine ruchlose Nation werde ich ihn senden und gegen das Volk meines Grimmes hin entbieten, um Raub zu rauben und Beute zu erbeuten und der Zertretung hinzugeben gleich Straßenkot. Er aber, der Assyrer, meint es nicht also. Das heißt, der Assyrer, der will nicht nur Gottes Gericht ausführen, sondern der will eine Totalvernichtung erreichen. Er meint es nicht also und sein Herz denkt nicht also, sondern zu vertilgen hat er im Sinn, um auszurotten nicht wenige Nationen. Auch damals kam das Gericht über Assyrien, wie angekündigt in Vers 12. In Jesaja 10, 12 und 13 heißt es, und es wird geschehen, wenn der Herr sein ganzes Werk an dem Berge Zion und Jerusalem vollbracht hat, in Klammer, am Ende des Äons, so werde ich heimsuchen die Frucht der Überhebung des Herzens des Königs von Assyrien und den Stolz der Hoffart seiner Augen. Denn er hat gesagt, durch die Kraft meiner Hand und durch meine Weisheit habe ich es getan. Denn ich bin verständig, ich verrückte die Grenzen der Völker und plünderte ihre Schätze und stieß wie ein gewaltiger Thronende hinab. Der erste Schlag gegen Assyrien, der kam damals zur Zeit Hiskias, in dem Gott 185.000 Assyrer über Nacht erledigt hat, durch einen Engel Gottes. Und so hat es auch Hosea prophezeit, dass Israel, dass Juda und Jerusalem damals gerettet wurde, ohne Kraft, ohne Krieg, ohne Ross, ohne Reiter. Ganz einfach durch den Eingriff Gottes. Dass Jesaja aber auch vom Ende des Äons spricht, also die Geschichte sich wiederholen wird, das finden wir in den Versen Hesekiel 38, 17 bis 19. Und die will ich vorlesen. Hesekiel 38, 17 bis 19. So spricht der Herr Jehova: Du bist der, von welchem ich in den vergangenen Tagen bist du der, von welchen ich in den vergangenen Tagen geredet habe durch meine Knechte, die Propheten Israels, welche in jenen Tagen jahrelang weissagten, dass ich dich wieder sie heranbringen werde. Und es wird geschehen an selbigem Tag, an dem Tage, wenn Gog in das Land Israel kommt, spricht der Herr Yahweh, da wird mein Grimm in meiner Nase aufsteigen. Und in meinem Eifer, im Feuer meines Zornes, habe ich geredet. Wahrlich, an selbigem Tage, also am Ende, wird ein großes Beben sein im Lande Israel. Also muss Gog zur Zeit des Endes aus dem Assyrerreich in irgendeiner Form hervorgegangen sein. Ja? Also das, was die Schrift mit Assyrien bezeichnet, muss sich irgendwo wiederfinden am Ende der Tage. Wie? Das werden wir dann sehen. Kapitel 38, Vers 11 und 14 und Vers 8, da wird uns gesagt, dass Israel in Sicherheit wohnen wird. Also wird tatsächlich eine Befriedung im Nahen Osten erreicht werden. Haben wir gesagt, das ist eines der Zeichen der Zeit. Das werden wir vielleicht sogar noch sehen. Ja, wir selber. Ich weiß es nicht, ja. Zu dem Zeitpunkt des Überfalls. Und deshalb hat Paulus in 1. Thessalonicher 5, Vers 3 geschrieben, wenn sie sagen Friede und Sicherheit. Ja? Wir sehen, wir müssen diese Ausdrücke der Schrift nicht deuten, denn sie sind gedeutet durch die Schrift selber. Wir müssen uns nur die Mühe machen, das zu suchen und den Herrn um Weisheit bitten. Nach Kapitel 38, 8 und 12 wird Israel zu diesem Zeitpunkt schon aus vielen Völkern gesammelt sein. Also noch nicht aus allen. Aus vielen Völkern steht da. Und sie werden Reichtum, also Hab und Gut, erworben haben. Denn alle Kriege in der Welt werden um der Schätze, der Bodenschätze und der Wirtschaftskraft geführt. Nicht, weil da irgendwelche pazifistischen Absichten dahinter stehen. Die werden von den Herrschenden nur vorne angestellt. Amerika ist im Ersten Weltkrieg angetreten mit der Absicht, den Krieg gänzlich von der Erde zu vertilgen. Fast Originalworte Roosevelts damals. Ja. Natürlich gründlich schiefgegangen, konnte gar nicht anders, ja, weil das nicht der Plan Gottes ist. Vers 19 in Kapitel 38 sagt, dass in Israel ein großes Erdbeben sein wird. Und was lesen wir in Sacharja 14? Es wird ein Erdbeben sein, worauf sich der Ölberg spalten wird. Ein Riesental wird entstehen, wo ein Teil Israels sich in Sicherheit bringen können wird. Dann Hesekiel 38, 20 bis 23 und 39, 3 bis 7. Da greift der Gott Israels direkt in diesen Krieg ein und wird an den Angreifern Gericht üben, so wie das auch in Sacharja 14 und in Joel 2 beschrieben ist. Die Nationen werden Jahwe erkennen, dass er der Gott Israels ist. Denn die Angst wird sich auf alle Menschen auf dem Erdboden ausweiten. Was wir in den Versen 20 bis 23 finden, das finden wir dann auch in der Offenbarung wieder, ja, dass die Nationen sagen, Berge fallen über uns. Sie fürchten sich vor dem Gericht des Allmächtigen. Kann man dort in Offenbarung 6 lesen und auch in der siebten Zornschale, Kapitel 16, 18 bis zum Ende. In Kapitel 39, 8, da finden wir eine Referenz auf den Tag Jahwes. Da heißt, siehe, es kommt und wird geschehen, spricht der Herr Jahwe. Das ist der Tag, von welchem ich geredet habe. Das heißt, vorausgehend hat offensichtlich Jahwe von diesem Gerichtstage bereits verkündigen lassen, eben durch die vorausgehenden Propheten. Und jetzt referenziert Gott selber auf das, was er bereits früher die Propheten hat sagen lassen. Und in Kapitel 39, 25 bis 29, erst nach diesem allem, da wird Gott die Gefangenschaft Israels final beenden. Und er wird sich dann des ganzen Hauses Israels erbarmen. Jetzt möchte ich diese Verse wenigstens vorlesen. Wir sind dann auch gleich am Ende. Kapitel 39, 21 bis 29. Und ich bitte euch, dass ihr jetzt wieder versucht, auf alle Worte zu achten. Und ich werde meine Herrlichkeit unter den Nationen erweisen. Und alle Nationen sollen mein Gericht sehen, welches ich gehalten und meine Hand, die ich an sie gelegt habe. Und von jenem Tage an, also von diesem Gericht, Kapitel 38, 39 an und hinfort, wird das Haus Israel wissen, dass ich Jahwe, ihr Gott bin. Nicht der, der vorhin gesagt habe, ich bin Gott. Ja? Und die Nationen werden wissen, dass das aus Israel um seine Ungerechtigkeit willen weggeführt wurde, weil sie treulos gegen mich gewesen sind. Klammer, 5. Mose 28, Klammer zu. Und ich werde mein Angesicht vor ihnen verborgen, dass ich mein Angesicht vor ihnen verborgen und sie in die Hand ihrer Bedränger gegeben habe, sodass sie allesamt durch das Schwert gefallen sind. Nach ihrer Unreinigkeit und nach ihren Übertretungen habe ich mit ihnen gehandelt und habe mein Angesicht vor ihnen verborgen. Darum, so spricht der Herr Jahwe, nun werde ich die Gefangenschaft Jakobs wenden. Also am Ende von dem allem, was wir hier lesen. Ja? Nun werde ich die Gefangenschaft Jakobs wenden und mich des ganzen Hauses Israel erbarmen und werde eifern für meinen heiligen Namen. Und sie werden ihre Schmach tragen und alle ihre Treulosigkeit, mit welcher sie treulos gegen mich gehandelt haben, wenn sie in ihrem Lande sicher wohnen und niemand sie aufschreckt. Wenn ich sie aus den Völkern zurückgebracht und sie aus den Ländern ihrer Feinde gesammelt und ich mich an ihnen geheiligt habe vor den Augen der vielen Nationen Und sie, die Nationen, sie werden wissen, dass ich Israel, und sie werden wissen, dass ich Jahwe, ihr Gott bin, indem ich sie zu den Nationen weggeführt habe und sie wieder in das Land sammle und keinen mehr von ihnen dort übrig lasse. Also erst zu diesem Zeitpunkt gibt es die letzte Rückkehrbewegung aus den Nationen in das Land. Ja? Vorher gab es auch schon welche, aber bis dahin erst kommt der letzte Israelit zurück. Und Vers 29, ich werde mein Angesicht nicht mehr vor ihnen verbergen, wenn ich meinen Geist über das Haus Israels ausgegossen haben werde. Das heißt, die Geistausgießung kommt auch erst danach. Spricht der Herr Jahweh. So einfach geht es. Ja? Entschuldigt, wenn ich das so sage. Ja, das sind doch ganz einfache Worte. Ja? Jedes Kind kann sie eigentlich nachvollziehen. Drei Zeichen wollen wir aus Hesekiel 38, 39 mitnehmen und festhalten. Sie ergänzen die drei im vorausgehenden Abschnitt genannten. Das waren Tempel und Opferdienst nach Ordnung Aarons in Jerusalem. Zweitens der Abfall, die Annahme des falschen Messias. Drittens, der Mensch der Sünde setzt sich in den Tempel und erklärt, ich bin Gott. Und er wird den Tempeldienst dann abschaffen. Wir zählen jetzt weiter und ergänzen aus Kapitel 38, 39. Viertens, in der geo- oder weltpolitischen Entwicklung der kommenden Jahre muss sich also ein Machtblock im Norden, ja im äußersten Norden von Jerusalem aus gesehen etablieren, der so etwas imstande sein wird zu tun, was wir hier in den Kapiteln lesen. Es muss auch eine mächtige, einflussreiche Einzelperson auftreten, nämlich der Gog, Fürst von Rosch. Wer das nun immer ist, das ist völlig wurscht. Es wird einer kommen, den wir dann als solchen erkennen werden, sofern wir noch da sind. Und der wird sich an die Spitze einer Koalition von Völkern setzen. Und er wird so viele in sein Gefolge bringen, sodass er einen Überfall auf Israel planen und durchführen kann. Versteht ihr? Das sind die Punkte, die als Essenz aus diesen beiden Kapiteln folgen. Und das müssen wir erwarten. Wir können jetzt nicht sagen, der Gog ist Russland oder der Putin oder sonst einer, der ihm nachgefolgt ist. Das sind alles Sachen, die sind für uns nicht wichtig. Wichtig ist, dass es eine Person geben wird, die das alles in die Wege leiten kann. Und es muss genügend Völker geben, die sich mit ihm eins werden, nach Israel zu ziehen, um es auszurotten. Ja? Das sind die Punkte, die uns aus der Prophetie gesagt werden. Und die müssen wir verinnerlichen. Fünftens muss im Nahen Osten eine gewisse Befriedung zwischen Israel und seinen Nachbarn entstehen, wenigstens so, dass man von Friede und Sicherheit reden kann, und zwar einigermaßen berechtigt. Denn der Gog und seine Haufen fallen in ein befriedetes Israel ein, in Städte ohne Mauern und Riegel, steht da. Und das hatten wir ja bei der Behandlung von 1. Thessalonicher 5 und 2. Thessalonicher 2 auch gesagt. Sechstens, der Gott Israels beabsichtigt mehrerlei Dinge, die eben mit unserem Thema direkt zusammenhängen. Und wir werden die dazu erforderlichen Entwicklungen wenigstens noch in ihrer Anbahnung sehen. In Kapitel 39, 6 und 7, da heißt es ja, ich werde Feuer senden unter Magog und unter die, welche auf den Inseln, nämlich den Küstenländern des Mittelländischen Meeres zum Beispiel, sicher wohnen. Und sie werden wissen, dass ich Jahwe bin. Und ich werde meinen heiligen Namen kundtun inmitten meines Volkes Israel und werde meinen heiligen Namen nicht mehr entweihen lassen. Und die Nationen werden wissen, dass ich Jahwe bin, der Heilige in Israel. Gott handelt an Israel und an den Nationen zumal. Und er wirkt jeweils die Erkenntnis, die die dann brauchen. Israel, dass er wirklich ihr Gott ist. Die Nationen, dass Jahwe der Gott Israels ist. Und dass er all dieses hervorbringt. Und dann wird Israel zu dem werden, dass sie ein Segen werden unter allen Nationen. Sacharja 8 und so weiter, wo das überall steht. Jetzt bin ich am Ende und ich hoffe, ja, verzeiht mir, dass es etwas länger gegangen ist. Ich will noch beten. Vater, hab Dank, dass du uns genügend klare Informationen in deinem Wort gegeben hast, sodass die vielen Fragen, die jetzt in unseren einzelnen Herzen wohl aufdringen werden, aufgedrungen sind zu dem oder jenem Detail, dass wir die notfalls auch aushalten, weil das, was wirklich sichtbar gesagt wird und was wir dann auch vielleicht noch mit eigenen Augen sehen werden, dass du dieses alles so bringen wirst, wie es dasteht. Und wir freuen uns als ein Teil des Leibes deines Sohnes, dass du uns wegnimmst vor dem Zorn und dass wir dann zusammen mit deinem Sohn sein dürfen, um alle diese Dinge zusammen mit ihm auch zu bewirken. Amen. Amen.
Wir danken unserem Gott und Vater für dieses klare Zeugnis. Ich lese noch ein Wort aus Jesaja. Gedenke des Früheren von der Vorzeit her, dass ich Gott bin. Es gibt keinen sonst, keinen Gott gleich mir, der ich von Anfang an den Ausgang verkünde und von alters her, was noch nicht geschehen ist, der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen. Und alles, was mir gefällt, führe ich aus. Jesaja 46, Vers 9 und 10. Wir singen zum Schluss das Lied 66. Bald kommt der Herr, dies freut sich die Gemeinde.